NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Februar 1916. Der Beginn der Schlacht von Verdun.
Imaginons la douleur infinie de chaque victime. Celle de l'enfant derrière le cercueil de son père.
Stellen wir uns den unendlichen Schmerz jedes einzelnen Opfers vor, den des Kindes, das hinter dem Sarg seines Vaters hergeht, den Schmerz der Frau, die den letzten Brief ihres Mannes bekommt. Diese Verletzungen, all dieses Leid dürfen wir nicht vergessen.
Erinnerungsort Verdun in Lothringen. Der Besuch des riesigen Friedhofs und des legendären Beinhauses, in dem die Überreste der 130.000 nicht mehr identifizierbaren Gefallenen ruhen, ist für französische Staatspräsidenten ein Muss, auch für Nicolas Sarkozy. 2008 forderte er, nicht als erster, Verständnis für jene Soldaten, die sich an der Front geweigert hatten, in den sicheren Tod zu stürmen.
Im Namen unserer Nation möchte ich sagen, dass viele, die damals hingerichtet worden sind, nicht ehrlos waren, auch nicht feige, sondern einfach nur am Ende ihrer Kräfte.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie stark doch der Erste Weltkrieg trotz der folgenden, dann noch größeren Kriege im Bewusstsein der Öffentlichkeit geblieben ist.
Professor Gerd Krummeich. In seinem gerade erschienenen Buch »Der große Krieg« hat er zusammen mit dem französischen Historiker Jean-Jacques Becker die Positionen Deutschlands und Frankreichs im Ersten Weltkrieg vergleichend analysiert.
Der Erste Weltkrieg hat schon etwas Gigantisches insofern, als hier plötzlich die ganze technische Potenz der Industrienationen aufeinander stieß, zusammen mit einem bis ans Äußerste gesteigerten nationalistischen Willen. Und das alles wird vor Verdun sozusagen in einem Moment zusammengebunden. Extreme technische Ausweitung des Krieges und extremes Leid und extremes Wollen.
Die Hölle von Verdun, sie ist zum festen Begriff geworden, zum Mythos. Für die Frontsoldaten wurde das Schlachtfeld mit seinen Hügeln und Wäldern 1916 zur Blutpumpe, zur Knochen- und Todesmühle. Ständig befanden sie sich, wie der Schriftsteller Ernst Jünger später schrieb, in Stahlgewittern. Denn die Rüstungsindustrie beider Seiten stellte immer effektivere Waffen zur Verfügung, auch Flugzeuge und Giftgas.
21. Februar, 7.15 Uhr morgens, da konnte es dann losgehen. Da war die Sicht gut. Das erste Trommelfeuer 9 Stunden lang.
Ingrid Ferrand, Touristenführerin in Verdun.
Man hat mir gesagt, in diesen 9 Stunden sind um die 2 Millionen Granaten verschossen worden auf das ganze Gebiet.
Operation Gericht nannten die Deutschen ihren Großangriff. Die erste Granate, abgeschossen aus einem 38 cm Schiffsgeschütz, genannt Langer Max, zielte auf das 27 km entfernte Stadtzentrum von Verdun. Danach feuerten mehr als 1200 deutsche Geschütze aus allen Rohren, darunter 12 dicke Berthas aus den Essener Kruppwerken. Der Abwehrriegel der französischen Forts und Stellungen vor Verdun sollte sturmreif geschossen werden.
Hier ist die Tatsache schon, dass es eine wesentlich vom Material bestimmte Schlacht ist. Das hat es so vorher noch nicht gegeben. Ich nenne die Schlacht von Verdun eigentlich die totale Schlacht.
Die 5. Armee der Deutschen war eigens auf 570.000 Mann aufgestockt worden. Ihr Ziel war es, die im Stellungskrieg erstarrte Frontlinie im Nordosten Frankreichs aufzubrechen. Man wollte den erklärten Erbfeind durch einen Sieg vor Verdun zwingen, ein Friedensangebot zu unterbreiten. Danach, so hoffte man, würden auch die anderen Alliierten klein beigeben, vor allem die Engländer, die zeitgleich mit U-Boot-Attacken unter Druck gesetzt wurden. Über die genaue Strategie des deutschen Generalstabschefs Erich von Falkenhayn wird aber bis heute gestritten.
Und dann hat er noch etwas gemacht, was den Ruf endgültig dahin befördert hat, ein absoluter Zyniker zu sein. Er hat in seinen Memoiren behauptet, er habe 1915, Mitte Dezember, dem Kaiser ein Memorandum übergeben, eine Denkschrift, in der es darum gegangen sei, den Krieg vor Verdun wieder in Bewegung zu setzen, aber nicht um durchzubrechen, sondern um dort die französische Armee, wie er sagt, auszubluten.
Nicht die Hauptstadt Paris, wie noch im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, wäre demnach das Ziel gewesen. Der Abnutzungskrieg an der Front sollte lediglich perfektioniert werden, indem man die Franzosen immer wieder ins Schussfeld der überlegenen deutschen Artillerie lockte. Soweit die Theorie. Doch fand sich Erich von Falkenhayns Denkschrift nicht einmal im kaiserlichen Archiv. Historiker wie Gerd Krummeich vermuten deshalb den Versuch einer nachträglichen Geschichtsfälschung mit dem Ziel, das eigene Versagen zu bemänteln. Schon das schlechte Wetter hätte Falkenhayn eine Warnung sein müssen. Denn der Angriff musste um 9 Tage verschoben werden. Seine Geheimhaltung und damit der Überraschungseffekt waren unmöglich geworden. Trotz erster deutscher Erfolge zeigte sich bereits Anfang März 1916, nach kaum 2 Wochen, dass ein entscheidender deutscher Schlag gegen die Franzosen pure Illusion war. Dennoch ließ Falkenhayn seine Lanzer weiter stürmen, monatelang. Seine Sturheit traf auf die Sturheit des französischen Generals Pétain, dessen Devise standhalten um jeden Preis.
Und die Franzosen haben dann ja tatsächlich aus Verdun den Schauplatz des nationalen Abwehrkampfes gemacht. Ganz gezielt, pressemäßig, politisch.
Bis zur Kampflinie waren es immerhin noch 60 Kilometer.
Schrieb ein Zeitzeuge.
Trotzdem bebte die Erde. Die Fenster klirrten. Alle an den Wänden aufgehängten Gegenstände waren in fortwährender, zitternder Bewegung.
Hauptproblem Nachschub. Tausende LKWs pro Tag karrten Baumaterial für die Schützengräben, Munition und Verpflegung heran. Darunter Schnaps, im Lanzerdeutsch Offensivgeist genannt. Pferde zogen die schweren Geschütze durch den oft knietiefen Schlamm nach vorne. Einmal verloren die Franzosen 7000 von ihnen an einem einzigen Tag. An die Haager Landkriegsordnung, einem Vorläufer der Genfer Konventionen, hielt sich jedenfalls kaum jemand. Neben Flammenwerfern kam auch Giftgas zum Einsatz. Sogar für Meldehunde wurden spezielle Gasmasken angefertigt.
Im Anblick dieser Opfer konnte man nicht mehr begeistert sein. Nur noch gehorsam.
So der deutsche Kriegsveteran Gustav Adolf von Halem. Auf französischer Seite das gleiche Bild, Clément Compère.
9 Tage in vorderster Front, 9 Tage in zweiter Linie, 9 Tage ausruhen. So ging das den ganzen Winter. Wir hätten ausgetauscht werden müssen, denn viele hatten eingefrorene Füße. Soldaten, jung wie ich, eingefrorene, schwarze Füße.
Nach der Kälte die Sommerhitze.
Der Durst ist stärker als das Grauen und die Angst vor Typhus und Cholera.
So Paul Ettichhoffer in seinem Erinnerungsbuch Verdun, das große Gericht.
Krankheiten fürchtet man hier nicht, hier im Reich des Todes. Das Leben hat keinen Wert mehr. Nur trinken, trinken, trinken.
Viele Soldaten der vorderen Linien nahmen in der Not ihren eigenen Urin zu sich. Auch litten sie ständig unter Durchfall, auf deutscher Seite Verdünschiss genannt. Nie feige, immer an der Front, waren auch Läuse, Wanzen und Flöhe. Denn waschen konnte man sich im Bombenhagel nur selten. Die Ratten vermehrten sich so schnell wie die Leichen. Im August 1916 schrieb der Stabschef des 9. Reservekorps, Albrecht von Theer, in sein Tagebuch:
Nach 14-tägigem Kampf ohne Unterbrechung hat die Infanterie ungefähr die Hälfte verloren, wenn nicht mehr. Was übrig ist, sind zurzeit nicht mehr Menschen, sondern mehr oder weniger geistig unzurechnungsfähige, erledigte Wesen, die keinem energischen Stoß mehr gewachsen sind, geschweige denn angreifen können.
Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Verdun-Soldaten in den oft kotüberladenen Schützengräben betrug 14 Tage. Die Zahl der Todesopfer stieg nach Schätzungen auf über 300.000. Darunter auf französischer Seite auch 28.000 Muslime aus den Kolonien.
Die Sonne stand tief im Westen. Mäßig wehte der Wind.
Beschrieb der Soldat Alois Peter seinen Anmarsch auf die Front vor Verdun.
Auf seinen Schwingen kam ein Leichengeruch entgegen, das uns der Atem stockte. Süßlich, beklemmend, zudringlich umschmeichelte er uns, füllte die Lunge, drang in die Seele. Wortlos empfingen wir den ersten Gruß des Todes von Verdun.
Die Frontkämpfer auf französischer Seite steckten sich wegen des Gestanks Knoblauchzehen in die Nasenlöcher. Das 40 Quadratkilometer große Schlachtfeld glich im Spätsommer 1916 einer Trichterlandschaft mit Baumstümpfen. Von der heiß umkämpften Anhöhe mit Namen Toter Mann waren durch den Dauerbeschuss im Stellungskrieg 6 Meter abgetragen worden. Offiziell dauerte die Schlacht von Verdun bis zum 9. September 1916. Für andere endete sie im Dezember, als die Frontlinie nahezu die gleiche war wie zu Beginn, am 21. Februar 1916. Propagandistischen Nutzen aus dem Gemetzel zogen vor allem die Franzosen als Weltkriegssieger. Doch auch die aufstrebenden Nationalsozialisten profitierten mit einer ersten Version der Dolchstoßlegende von der treulosen Heimat, die ihre Frontkämpfer angeblich im Stich gelassen hatte. Folgerichtig ließ Adolf Hitler 1940, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, den Blitzsieg über Frankreich symbolisch in Verdun feiern.
Und ihr habt doch gesiegt, so lautete die Schlagzeile des Völkischen Beobachters nach der Einnahme von Verdun. Und deshalb war Hitler nie so beliebt in Deutschland wie gerade im Jahre 1940. Das ließ dann mit den Niederlagen von Stalingrad und so weiter rasch nach.
Erst lange nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Verdun 1984 zum Symbolort der deutsch-französischen Versöhnung. Auch deshalb, weil der Vater von Altbundeskanzler Helmut Kohl die Kämpfe selbst erlebt hatte.
Das war der Albtraum meines Vaters, den er nachts plötzlich aufschreckte und nach vielen Jahrzehnten noch davon träumte, wie das war im Ersten Weltkrieg. Wir sind nach Verdun gegangen, François Mitterrand und ich, weil ich oft über diese Geschichte mit ihm geredet habe und weil er ja im Juni 40 als junger Sergeant der französischen Armee dort verwundet wurde und in Gefangenschaft geriet.
Unvergesslich, wie der kleine, schmächtige Mitterrand dem viel größeren, massigen Kohl spontan die Hand reichte und beide mit Blick auf das Meer der Friedhofskreuze lange so verharrten.
Auf Dauer ist das ein Bild, was in allen Schulbüchern ist, in Deutschland und in Frankreich, und was doch wie kein anderes dieses Friedensschließen über den Gräbern von Hunderttausenden von Toten symbolisiert. Das ist symbolische Aktion, direkt vergleichbar mit dem Kniefall Willy Brandts. Und das wird auch eine solche ebenso spontane wie bedeutende Geste bleiben.
300.000 Besucher pro Jahr zog Verdun in den 1980er Jahren an. Heute sind es noch etwa 160.000. Busse fahren zu den Forts und Schützengräben, Mahnmale, Museen und das Beinhaus erinnern an die befohlene Barbarei des Krieges, an die Dauerangst der Frontsoldaten vor den Bajonetten der heranstürmenden Feinde, vor Maschinengewehrfeuer und Granaten, Flammenwerfern und Giftgas.
Karl Kraus hat sich 1920 schon aufgeregt über den Schlachtfeldtourismus, den man vor allem hier festmachen kann. Das war Pilgerei und das war natürlich auch Tourismus im üblen Sinne, das war Waffensuchen. Bis heute können Sie die Leute beobachten, die da mit den Metallspürgeräten noch nach Überresten suchen.
Natürlich gibt es auch den pädagogischen Tourismus. Professor Gerd Krummeich ist mit seinen Düsseldorfer Studenten des Öfteren in Verdun gewesen.
Die Betroffenheit, auch das Entsetzen, ist immer wieder neu und groß. Also so ein Bus voll plappernder Studis ist plötzlich ganz still.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an die Schlacht von Verdun, die am 21. Februar 1916 begann. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.